Berlin ist eine Stadt, in der man ständig unterwegs ist. Von Kiez zu Kiez, von Sprache zu Sprache, von einer Welt in die nächste. Wir steigen nämlich gleich in Berlins einzige Seilbahn, schweben über Baumwipfel, Wasserflächen und Pagoden und landen dann mitten in einer Weltreise durch die Kulturen dieser Erde. Wenn man an Berlin denkt, denkt man selten zuerst an Teehäuser, orientalische Innenhöfe oder balinesische Tempel. Und genau deshalb sind die Gärten der Welt so überraschend. Heute entdecken wir einen Ort, der zeigt, wie international, vielfältig und gleichzeitig entspannt Berlin sein kann. Und damit herzlich willkommen zu Berlin Unboxed, dem Podcast von Visit Berlin mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe zwei Gäste dabei. Einmal Susanne Schreiber und Beate Räuber. Susanne, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
Hallo, ich bin Susanne und ich leite die Kommunikation von Visit Berlin und bin ein großer Fan von dem Ort, an dem wir heute sind. Ich mag nämlich Japan sehr gerne und hier gibt es einen tollen japanischen Garten, der, ich glaube, sogar von einem Zen-Mönch begründet worden ist und deshalb bin ich hier heute mit dabei.
Ich bin Beate Räuber und ich bin jetzt die Parkbotschafterin von Grün Berlin, also vertrete mehrere Gärten, habe aber 26 Jahre lang diese Gärten der Welt mit aufbauen dürfen und in der Tat mit einem japanischen Zen-Priester diesen Garten errichten dürfen. Und es war ein wunderbares Erlebnis und es gibt ganz viele Geschichten dazu.
Bevor wir aber gleich loslaufen, schauen wir uns diesen Ort einmal von oben an, denn die Gärten der Welt erschließen sich fast am besten aus der Luft. Kannst du was zu der Seilbahn erzählen, Beate, in der wir gerade sind?
Die Seilbahn wurde errichtet zur Internationalen Gartenschau im Jahr 2017 und sie ist mittlerweile eins der beliebtesten Transportmittel, wenn man in die Gärten der Welt reisen möchte. Und es ist natürlich auch etwas Besonderes. Es ist ja die einzige Seilbahn Berlins.
Und damit sind wir von der ersten Etappe der Seilbahn auch schon am Ende angekommen und landen jetzt hier oben am Wolkenhain.
Genau, mit fast 100 Stufen werden wir diesen jetzt erklimmen.
Juhu.
'97 sind's.
Okay.
Da steht's einmal.
94, 95, 96, 97.
Geschafft.
Geschafft.
Ja, und das, finde ich, ist einer der tollsten Blicke und Plätze, die man auch in dieser Stadt haben kann.
Das ist ein toller Blick hier oben.
Vor uns tatsächlich die Gärten der Welt und vor uns diese ganzen Hochhaussiedlungen und auch Einfamilienhäuser. Das ist alles Marzahn.
Ja.
Und das macht ganz deutlich, wie der Park, die Gärten der Welt und der Kienbergpark sozusagen auch in der Mitte beider Bezirksteile liegen.
Dann müssen wir jetzt mal den höchsten Punkt hier erklimmen, 119 Meter über Null. Und es sind 12 Kilometer bis zum Fernsehturm.
12 Kilometer bis zum Fernsehturm.
Es sieht viel näher aus.
Ja, also man hat hier schon einen wirklich fantastischen Blick.
Ja.
Auch darauf, wie grün Marzahn-Hellersdorf ist. Marzahn-Hellersdorf ist ja ein sehr, sehr grüner Bezirk mit mehr als 20% Grünfläche. Das ist wirklich viel. Und der Wolkenhain selber steht ja sozusagen für die Unregelmäßigkeit eines Waldes. Und die einzelnen Stahlträger sind dabei quasi die Bäume. Und dieser obere Teil ist wie eine Baumkrone sozusagen, die ja darstellt, dass natürlich auch so eine Krone nicht immer gleich auf einer Höhe ist. Und der Wald natürlich auch unterschiedliche Höhen hat. Das war so die Idee zur IGA, dass man nicht nur einen höchsten Punkt über einer Stadt hat, wie man das ja in vielen, vielen Gartenschauen auch wirklich errichtet, sondern die Idee war dabei, auch etwas Besonderes zu finden, das man in der Dimension begehen konnte.
Also für alle, die es nicht sehen, das ist hier nicht eine ebene Aussichtsplattform, sondern es geht hier mal ein Stückchen hoch, es gibt auch Treppen, es ist aber auch nur 90 Meter lang, also man kommt gut drumherum.
Und hat ganz spannende Einblicke in alle möglichen Richtungen.
Das stimmt.
Also 360 Grad quasi.
Ja.
Wer dann einen Sundowner abends haben möchte, der kann sich tatsächlich in diese kleine Gastronomie dort unten setzen. Das ist die sogenannte Wolke 7 und hat natürlich unter der Wolke dann nochmal richtig Sonnenuntergang mit Cocktail und vielleicht einem Stück Kuchen oder einem Eis, was immer das Herz begehrt.
Müssen wir jetzt die 97 Stufen wieder runter?
Ja, oder wir fahren mit dem Aufzug. Ganz wie Sie mögen.
Wir sind wieder am Fuß der Aussichtsplattform Wolkenhain angekommen und folgen einem Weg leicht den Kienberg hinunter zu der Naturbobbahn.
Das ist doch ja auch zu jeder Jahreszeit ein bisschen anders.
Ja, Garten ist natürlich über das ganze Jahr etwas Besonderes. Hier in den Gärten der Welt oder in vielen Parkanlagen sieht man ja die Jahreszeit einmal ganz deutlich natürlich im März, April, weil alles so wahnsinnig grün wird und diese tolle, helle, grüne Farbe alle Menschen herauslockt. Nach dem ersten Austrieb kommt ja dann schon fast die Kirschblüte. Das ist besonders. Dann kommt Rhododendron-Quartier und Flieder. Dann kommt zum Beispiel der Rosengarten, auch ganz besonders. Und so geht es im ganzen Jahr weiter, dass ja in jedem Monat quasi besondere Blühaspekte in dem Park zu finden sind. Und dazu kommen ja unsere internationalen Gärten noch, die natürlich auch in jeder Jahreszeit anders aussehen.
Es ist rundherum grün. Und die Seilbahn sieht man fast gar nicht, weil lauter Bäume davor sind und ganz viel grün.
Ja, fast 2700 Bäume haben wir in den Gärten.
2700 Bäume. Ja. Wer gießt die denn alle?
Unsere Bäume werden gar nicht mehr alle begossen, weil sie zum Teil schon sehr alt sind und eine natürliche Versorgung über ihre tiefgehenden Wurzeln haben.
So, und schon sind wir an der Bobbahn angekommen.
Wer möchte denn Bobbahn fahren?
Also ich fahre mit Bobbahn.
Sowohl die Bobbahn als auch die Seilbahn wurden von der Firma Leitner Seilbahn Berlin GmbH zur IGA Berlin 2017 errichtet und komplett finanziert. Die Bobbahn wird auch weiterhin von Leitner betrieben und ist die erste ganzjährig betriebene Naturbobbahn Berlins. Während der knapp 500 Meter langen Talfahrt saust man mit bis zu 40 Stundenkilometern durch die Landschaft der Parkanlage.
Wie lange ist man denn ungefähr mit der Bobbahn unterwegs?
3-4 Minuten, vielleicht 5, länger nicht, weil ich ja doch schon... Ja. Es geht ja mit ganz schön hohem Speed wirklich den Berg runter, bis man unten ist. Und dann wird man ja auf der anderen Seite quasi wieder hochgezogen. Also Sie müssen nicht Ihren eigenen Bob wieder hochziehen.
Gut, hier wir ganz nach vorne.
Jo. Und los geht's.
Dann geht das was los.
Nach einer rasanten Fahrt durch die grüne Landschaft sind alle wieder wohlbehalten angekommen. Zurück geht es zur Zwischenstation der Seilbahn am Wolkenhain. Unser Ziel? Der Haupteingang der Gärten der Welt am Blumberger Damm. Dabei eröffnet sich der Blick auf die Gartenanlagen.
Wir sehen zuerst den chinesischen Garten von oben. Dann sehen wir unseren wunderbaren, einzigartigen Spielplatz. Konrad und der 35. Mai von einem Buch von Erich Kästner nachempfunden. Man sieht natürlich die Talstation der Seilbahn. Und man sieht schon ganz viel Grün und ganz viel Farbe und Wasserwelten und kann gar nicht so viel erzählen, was man alles wirklich schon sieht.
Gibt es Dinge, die man nur von der Seilbahn aus sehen kann und gar nicht sieht, wenn man unten steht?
Zum Beispiel die Promenade Aquatica, die sieht man immer nur in einzelnen Abschnitten natürlich. Und wenn man von oben schaut, sieht man so die Abfolge dieses Gedankens. Also zuerst ist der Quelltopf, dann gibt's den kleinen Teich, dann gibt's Wasserfälle und zuletzt gibt's quasi die Nebelwand. Also das zeigt so die Vielfältigkeit des Wassers.
Die Promenade Aquatica zeigt den Weg des Wassers in einen Wasserkreislauf sozusagen.
Genau, das zeigt den Weg des Wasserkreislaufes und dass im Prinzip ohne das Wasser eigentlich ja gar nichts möglich ist. Und auf der rechten Seite sieht man gleich, wenn man ein paar Meter noch gefahren ist, den chinesischen Garten von oben. Da kommen schon die ersten Ausläufer des Spielplatzes in den Blick. Und diese gelbe Mauer dort hinten, das ist der Renaissancegarten. Den gab es ja schon vor der IGA. Und der wurde jetzt richtig gut eingebettet in die Gartenkabinette. Gartenkabinette sind so 500 Quadratmeter große, auch Themengärten, die mit einer ganz modernen Interpretation zur internationalen Gartenausstellung ja neu gebaut wurden und auch ganz spannend sind. Und wenn Sie jetzt nach rechts gucken von Ihnen aus, dann sehen Sie den chinesischen Garten. Tatsächlich ist das Teehaus gerade eingerüstet mit einer Besonderheit. Es kriegt nämlich neue Dachziegel und diese Dachziegel kommen alle aus China. Gucken Sie, da sieht man diesen Spielplatz. Konrad und der 35. Mai. Also eine Geschichte von Erich Kästner, ein ganz beliebtes Kinderbuch.
Und die kann man auf eurem Spielplatz hier erleben?
Ja, ein Wal mit einem Herzen, einem Holzherzen oder das Walbaby und die Haie, die Wasser spucken und ja, das Rollschuhpferd natürlich sehen und den Wasserwald und die polynesischen Riesenameisen, die konnte man zum Beispiel eben vom Wolkenhain aus sehen.
Die gucken wir uns nochmal live
genau an,
die polynesischen Riesenameisen.
Wir sind wieder am Boden angekommen und verlassen die Seilbahnstation. Von oben wirkt alles fast wie eine Miniaturwelt. Unten merkt man dann plötzlich, wie detailreich die Gärten eigentlich sind und wie viele Ideen wirklich dahinter stecken. Wir starten mit einer Erkundung der internationalen Gartenkabinette, die durch Hecken voneinander abgegrenzt sind. Unser Blick fällt als erstes auf große Palmen, die über die Hecken hinausragen.
Das ist der sogenannte LA-Garten mit seinen Palmen. Und dieser kleine Garten hat etwas ganz Besonderes. Er ist eigentlich gar kein Garten, sondern ein Kunstwerk. Und er bildet eine Originalsituation in Los Angeles nach. Dort gibt es mitten in der Stadt irgendwie einen riesengroßen Parkplatz, der in der Mitte dieses Parkplatzes so eine ganz kleine grüne Insel hat. Mit diesen 6 Palmen sozusagen und den Chevys unten drunter. Und ein sehr bekannter Künstler, Martin Kaltwasser, ist leider vor ein paar Jahren gestorben, hat das für die IGA sich gedanklich einfallen lassen, weil er das so spannend fand. Und direkt daneben ist der chilenische Garten. Und vor 3 Jahren hatten wir eine ganz besondere Gabe der chilenischen Botschaft. Und zwar haben wir gemeinsam eine Moai-Skulptur der Osterinsel, also eine künstlerische, fast originalgetreue Nachbildung, hier aufstellen dürfen und einweihen dürfen. Und die bewacht jetzt sozusagen das Wiesenmeer und den chilenischen Garten. Und die lag ganz lange in Hamburg bei einem Museum auf einem Lagerplatz und hat nie leider wirklich eine Heimat gefunden. Und dann sprach uns die chilenische Botschaft, weil wir ja den chilenischen Garten haben, darauf an, ob es nicht möglich sei, diese Skulptur, dieses Kunstwerk hier aufzustellen. Und ja, wir sind ganz glücklich, weil das natürlich die einzige Moai-Skulptur, also einmal in Berlin ist, in Hamburg gibt es noch eine, aber es gibt insgesamt nur 2 Stück, eine in Hamburg und eine in Berlin. Das ist eine
in Deutschland davon. Sozusagen.
In Deutschland, genau.
Jetzt gibt es hier so viele Kulturen, man kann ja gar nicht für sich beanspruchen, dass man sich überall gut auskennt. Wie macht ihr das? Arbeitet ihr da mit internationalen Partnern zusammen?
Wir haben sehr enge Kontakte zu den jeweiligen Kulturzentren. Und dieses zeigt sich wirklich sehr deutlich in China, Korea und Japan. Und am deutlichsten allerdings mit der balinesischen Gemeinde. Und der balinesische Garten ist einer der wenigen Gärten, der das ganze Jahr hindurch durch die balinesische Gemeinde wirklich bespielt wird. Die Männer und Frauen dieser Gemeinde kommen ganz bunt gekleidet hier, feiern ihre traditionellen balinesischen Feste, lassen die Gäste alle daran teilnehmen und ist einfach für uns wie ein Tauchen in eine ganz andere Kultur.
Weil wir gerade von bunter Kleidung gesprochen hast. Ich habe gehört, es ist hier auch ein Cosplay-Hotspot von Berlin, dass sich hier ganz viele junge Leute, Cosplayer, treffen. Ist das noch so?
Das stimmt. Gerade zum Kirschblütenfest waren wieder mehrere tausend Cosplayer hier vor Ort. Und es gibt einen Cosplayer-Wettbewerb seit vielen, vielen Jahren. Und auch das fing ganz besonders an. Ich glaube, die Cosplayer kommen inzwischen fast 25 Jahre in die Gärten der Welt. Und die erste Gruppe war ganz klein. Und damals wussten der damalige Verwaltungsleiter und ich, wir wussten überhaupt nicht, was sind denn Cosplayer? Was machen wir denn mit solchen verkleideten Menschen? Möchten wir die überhaupt in diesem Garten haben? Zerstören die vielleicht? Um Gottes Willen, was ist das denn? So ungefähr hatten wir, wir wussten wirklich überhaupt nichts damit anzufangen. Und zum Glück, zum großen Glück haben wir gesagt, lass sie rein. Wir schauen uns das an und gucken, was daraus wird. Und es ist ein riesen Event daraus entwickelt worden und gekommen, weil die Cosplayer haben die Gärten der Welt, das Kirschblütenfest für sich, ich kriege wirklich eine Gänsehaut, wenn ich darüber denke, als Event entdeckt und kommen in jedem Jahr zahlreicher, bunter und ausgefallener.
Ich habe gehört, dass es seit Anfang der Gärten der Welt eine chinesische Teezeremonie hier gibt, die man erleben kann.
Das richtig.
Gibt es das noch? Und das macht auch immer noch dieselbe Person.
Macht immer noch Frau Yu. Auch die hat eine ganz besondere Geschichte. Frau Yu ist selber Landschaftsarchitektin, hat zuerst in Peking und dann in Berlin studiert und hat während der Bauphase dafür Sorge getragen, dass keine Seite das Gesicht verliert. Und als denn der chinesische Garten da war, haben wir sie gefragt, ob sie denn nicht das Teehaus betreiben möchte. Und dann hat sie sozusagen eine Zweitausbildung gemacht, wurde Teekünstlerin, hatte teilweise Unterstützung aus China. Dann kamen junge Damen, die hier vor Ort gelernt haben, in Europa Teekunst zu präsentieren, in Berlin Teekunst zu präsentieren. Ja, und seit der Zeit ist Frau Yu die Pächterin und die Schirmherrin ihrer Kultur, ihrer Kunst im Teehaus.
Und wer mal wissen will, wie sorgfältig man chinesischen Tee zubereiten kann und wie viel Kannen man dafür braucht und wie viel Becherchen, dem sei ein Besuch bei der chinesischen Teezeremonie empfohlen.
Wie ist denn die Idee dazu entstanden, dass man diese verschiedenen Länder und Kulturen hier zeigt?
Die Idee ist entstanden durch eine Erneuerung einer Städtepartnerschaft. Die erste Städtepartnerschaft dieser damals noch Erholungspark Marzahn-Parklandschaft war Beijing. Und Beijing und Berlin hatten eine Städtepartnerschaft zu DDR-Zeiten. Und durch den Mauerfall wurde diese Städtepartnerschaft erneuert und ausgeweitet. Und ein großer, wichtiger Punkt der Vereinbarung dieser Partnerschaft war der kulturelle Austausch. Und im Zuge dieses kulturellen Austauschprogrammes erhielt Berlin die Planung zu einem chinesischen Garten geschenkt. Dann kamen wunderbare Pläne, aber alle auf Chinesisch, musste natürlich alles erstmal übersetzt werden. Also das war schon das erste Internationale. Es war eine ganz fantastische Zeit. Und nach einigen Hürden, die selbstverständlich bei solchen großen Projekten sind, konnten wir dann 1997 anfangen zu bauen, den chinesischen Garten, und im Jahr 2000, am 15.10.2000 eröffnen. Und zur Eröffnung waren über dem chinesischen Garten schwebten 5 riesengroße, extra aus China gekommene Ballons. Und der Park war einfach nur voll. An dem Wochenende nach der Eröffnung hatten wir erstmals für diese Zeit, ich glaube, 20.000 oder 30.000 Besucher am Wochenende. Und das hat uns gezeigt, dass die Lust oder die Neugierde auf internationale Kulturen, auf andere Kulturen oder aber insbesondere auch auf internationale Gärten sehr, sehr groß war. Und dann sind wir mit anderen Städtepartnern in Verbindung getreten, die eine wichtige Entwicklung für die Gartenkultur gespielt haben.
Nach den USA und Chile geht es weiter nach Südafrika und wir werfen einen Blick in das nächste der insgesamt 9 Gartenkabinette. Im Vorfeld der internationalen Gartenschau wurden bekannte Architekten gebeten, eine moderne Interpretation ihrer Heimat zu zeigen. Entstanden sind vielfältige Gärten. Im nächsten Kabinett erwartet uns die Nachbildung eines Schiffrumpfes, das in einem Sandbett gestrandet zu sein scheint.
Dieser Garten ist der Garten aus Südafrika und er heißt afrikanisches Bouquet und zeigt tatsächlich die sehr schwierige Geschichte Südafrikas mit dem Hintergrund der Sklaverei, die ja über die Seefahrt sozusagen erst möglich war. Aber die andere Seite der Seefahrt ist natürlich der Handel, die Möglichkeit auch nach außen zu gehen.
Jetzt stehen hier ja auch eine Menge Pflanzen rum. Manche sehen exotisch aus, aber manche auch gar nicht.
Naja, das liegt daran, die sind eigentlich alle exotisch, die kommen alle aus Südafrika.
Also das eine sieht aus wie eine Geranie.
Genau, aber die Geranien kommen aus Südafrika und wir haben sie nur sozusagen okkupiert. Bei uns stehen sie in Balkonkästen, auf den Zimmerbalkonen, wie auch immer, aber ja nur in den Sommermonaten. In Südafrika blüht das, was Sie hier sehen, ganzjährig.
Weiter geht es zum chinesischen Gartenkabinett. Statt von einfachen Hecken ist der Garten durch meterhohe Bambuspflanzen eingerahmt. Doch bevor man das Kabinett betreten kann, steht man vor einer etwa 5 Meter langen verglasten Schriftrolle, auf der ein Gemälde des Dule Yuan aus dem 16. Jahrhundert nachgebildet ist.
Dieser Garten ist aus der Dule Yuan-Zeit. Und das Wichtige an diesem Garten ist eigentlich dieser mittlere Abschnitt. Den hat nämlich der Architekt, auch aus China kommend, hier in diesem Garten nachgebildet. Das heißt, er zeigt den Gartenbereich eines einsamen Poetens, der unter einer Bambusjurte sich selbst genug ist und sich träumend in seine Umgebung einfindet. Und innerhalb dieses Bambushaines ist nur er, sind Tiere und ein bisschen Wasser.
Am Ende des Bambushains steht eine modern gestaltete, stählerne und in Gold lackierte Bambushütte, in der sich ein kleiner Brunnen befindet. Von diesem Platz aus folgt der Blick einem Wasserlauf, an dessen Ende ein Spiegel angebracht ist. Ganz im Sinne des Dülyuan, übersetzt in etwa Garten des abgeschiedenen Vergnügens, sind die Spiegelflächen Schnittpunkt zwischen Realität und Imagination. Dieses fließende Raumbewusstsein ist es, was die spirituelle Essenz chinesischer Gärten ausmacht.
Also für mich hat in der Tat Garten immer etwas mit Religion und Religion immer etwas mit Garten zu tun. Und das wird sehr, sehr deutlich bei den asiatischen Gärten, aber auch zum Beispiel bei den sehr geometrischen Gärten, die ja eher das Klösterliche zeigen. Der chinesische Garten wird sehr geprägt vom Taoismus. Das sieht man in der Weite der Landschaft, in dem Zusammenspiel von privaten Häusern, öffentlichen Häusern, dem Glauben an den Drachen, der auf dem Berg wohnt, und der großen Seenfläche des Himmelsspiegels. Das spiegelt sich in dem Garten, der Glaube an den Taoismus. Der japanische Garten ist eher der buddhistische Bereich. Und der Mittelbereich des japanischen Gartens, dieser sogenannte Zen, also der Steingarten, der gehakte Steingartenbereich, ist ja eine absolut meditative Bezug zum Buddhismus. Der balinesische Garten zum Beispiel ist sehr hinduistisch geprägt. Die Balance zu haben zwischen den Göttern und den Dämonen. Also so hat die Geschichte der Gärten immer etwas mit der religiösen Entwicklung zu tun. Ganz deutlich wird es in Korea, da gibt es drei unterschiedliche Glaubensrichtungen, die man dort in diesem Garten sehen kann. Taoismus, Buddhismus, aber auch Shamaismus, also den Glauben an die Erdkräfte. Und das ist für mich das sehr Ausschlaggebende und das sehr Prägende dieser Gärten, die wir hier zeigen können. Ganz wichtig war für uns auch die Präsentation des orientalisch-islamischen Gartens, aber auch eines christlichen und eines jüdischen Gartens. Und somit sind wir, ich glaube, weltweit der einzige Park, der alle drei großen monotheistischen Religionen und die asiatischen Religionen vereint. Und ich finde, es wird mehr als deutlich, wie friedfertig Religion nebeneinander existieren kann.
Vom chinesischen Garten geht es weiter in den italienischen Renaissance-Garten, der eher ein Epochengarten ist als tatsächlich ein Garten einer Nation oder eines Landes. Neben geometrischen Buchsbaumhecken lassen sich auch viele antike Gestaltungselemente finden, wie Amphoren, besondere Tonscheiben an der Loggia sowie mehrere Statuen aus Bronze und Marmor.
Das waren quasi die ersten Gärten, die nach dem Mittelalter entstanden sind, also einer Zeit, die eher dunkel war, gab es auf einmal die Entwicklung zu Gärten hin, die Freude ausstrahlten, die das Grün zeigten, die Lustwandeln zum Lustwandeln einluden. Stellen Sie sich vor, hier würde jetzt eine Dame mit Reifrock und ein Herr mit seinen engen Trikothosen langlaufen, dann würde man sich fühlen wie sozusagen in der Renaissancezeit.
Wir verlassen die internationalen Gartenkabinette und gehen weiter zum Besucherzentrum. Genau daneben befindet sich die Arena, die einem Amphitheater nachempfunden ist. Hier und im ganzen Park finden regelmäßig Veranstaltungen statt.
Im Juni haben wir ein neues Fest oder präsentieren ein neues Fest, und zwar Spiele der Welt. Wir möchten gerne die Kulturen, die wir hier zeigen, als Garten auch spielerisch unterlegen. Das heißt, mit ganz traditionellen Spielen aus dem jeweiligen Land. Wir feiern das in diesem Jahr erstmalig und sind ganz gespannt, was da kommt. Im Juli haben wir Culture Meets Garden. Das ist ein tolles Fest, in dem wir die Kulturen der einzelnen Länder, die wir haben, und Gastbotschaften zeigen mit kulinarischen Köstlichkeiten aus jeweiligen Ländern, mit Musik, mit Tanzgruppen, mit speziellen Instrumenten, mit Theater, mit Pantomime, mit allem, was sozusagen für deren Kultur steht. Und im August haben wir dann Viva la Musica, unser großes Classic Open Air.
Die Gärten der Welt funktionieren nicht nur als ruhiger Rückzugsort, sondern auch erstaunlich gut als Abenteuerort für Familien. Denn neben den Veranstaltungen bieten auch verschiedene Spielplätze Abwechslung für Kinder.
Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann würde ich tatsächlich sagen, ich möchte noch mal für einen Tag Kind sein. Dann würde ich nämlich diese außergewöhnlichen Spielplätze, die wir hier haben, 4 Stück an der Zahl, alle besuchen. Und ich würde nicht eher gehen, bevor ich nicht alle Geheimnisse dieser Spielplätze gesehen hätte. Wie zum Beispiel Konrad, der hat ja in dem Wal oben Kaleidoskope. Das heißt, man legt sich quasi auf den Rücken unter dieses Kaleidoskop, dreht das dann und hat dann einfach einen wunderbaren Eindruck. Wir bieten auch Rallyes für Kinder und auch für Schulklassen, die auch Wissen sozusagen abprüfen können und das dann mit in die Schulklassen nehmen. Und zwar ganz wichtig, auch von Anbeginn dieser Gärten auch einen Bildungsanspruch zu haben und Bildungsmöglichkeiten zu gewähren. Aber die Spielplätze standen immer schon an oberster Stelle.
Um noch 2 weitere Highlights zu sehen, den Rhododendronhain und das Tropenhaus, steigen wir in ein kleines Golfkart und fahren durch den Park, vorbei an großen alten Bäumen, einem Wasserspielplatz und farbenprächtigen Blumenbeeten, die die Wegesränder säumen.
Jetzt roch es schön nach Pommes. Hier haben auch Gastronomien an verschiedenen Orten offen. Man hat also immer wieder Zeit, um sich hinzusetzen, auszuruhen, was zu essen oder zu trinken. Und einfach noch mal ein bisschen die Füße zu erholen, bevor es dann weiter auf Entdeckungstour geht.
Genau. Mein Lieblingsrestaurant ist das kleine Cottage im Englischen Garten. Redgedecktes, wunderbares Haus. Und dort gibt es typische englische Scones mit der entsprechenden Cream dazu. Und natürlich Tee, aber man kann auch alles mögliche andere bestellen. Und sitzt hervorragend dort auf der Terrasse. So, jetzt nähern wir uns dem Rhododendron-Quartier. Das ist ja eins der ältesten gärtnerischen Themen, das wir in diesem Park haben. Fast 2200 Quadratmeter groß. Das Tolle daran ist dieses Farbspektrum und die Geschichte dahinter ist schon, wie ich finde, eine ganz besondere.
Wir wandern durch den bunten Rhododendronhain. Hier verändert sich jetzt die Stimmung. Ich finde, es wird sehr viel stiller und dichter, fast ein bisschen märchenhaft. Und man hat überall ganz intensiv leuchtende Farben.
Aber das Besondere an diesem gärtnerischen Themenbereich ist, dass der zur Berliner Gartenschauzeit, also ab 1987 hier schon war. Und zur DDR-Zeit war das gar nicht so ganz typisch, dass man so unterschiedliche, reich blühende Rhododendron hatte. Es gab nicht so viele Baumschulen und gar nicht so eine große Auswahl. Und der damalige Gartendirektor des Magistrats, der dann auch für die Planung zuständig war, Herr Gottfried Funeck, ist tatsächlich seinerzeit gereist und hat überall diese wunderbaren, zusammenpassenden Rhododendren eingekauft und ausgesucht. Und die wurden dann hier gepflanzt.
Sobald man wieder aus dem Rhododendronhain hinaustritt, steht man vor einem über 40 Meter hohen gläsernen Gewächshaus. Diese Tropenhalle beherbergt den balinesischen Garten.
Wir haben circa eine Luftfeuchtigkeit von 60, 65, 70 Prozent. Und wir haben eine Temperatur immer um 20, 22 Grad herum. Das ist sozusagen das zentrale Gebäude in diesem balinesischen Wohnhof, das Bale Dangin sozusagen. Dort finden Zahnfeilungen, Geburtstage, Trauerfeiern, Hochzeiten, Mittagsschläfe, alles findet quasi dort statt. Alle Tempel, alle Gebäude sind dreiteilig. Die bestehen immer aus dem oberen, dem ganz prachtvollen Dach mit dem Schmuck, aus dem Mittelteil sozusagen und hier ganz deutlich aus dem Fundamentteil. Da sieht man es etwas weniger, innen drin sieht man es besser. Und die Fundamente, die stehen immer für die Dämonen der Erde. Das prachtvolle Dach steht für die Götter des Himmels. Und nur wenn die beiden Teile in Harmonie sind, dann lebt der Mensch, der sich in der Mitte quasi aufhält, auch in Harmonie. Und deswegen heißt der Garten auch Garten der 3 Harmonien. So, jetzt gucken wir mal einfach einmal hinter die Kulissen. Dafür nehme ich Sie mit in unseren nicht öffentlichen Bereich und öffne quasi einmal für Sie den Durchgang. Das ist nämlich der Bereich der Überwinterung. Sie haben unterwegs ganz viele Töpfe gesehen und große Kübel mit Lantanen, mit Agapanthus, mit
Zitronenbäumen.
Zitronen, genau, im Renaissancegarten.
Hier sind die Zitronen
mit
da.
Mit Oleander und. Und die stehen in den Wintermonaten tatsächlich alle in diesem Kalthaus und warten darauf, dass die Eisheiligen vorbeigehen, die ja jetzt in ein paar Tagen quasi sind. Und dann kommen auch diese raus. Das heißt, hier wird in den Frühjahrsmonaten umgetopft, davon gibt es dann die Erde noch. Hier werden sozusagen wird alles gewässert über das Jahr. Hier wird gedüngt. Dann kommen sie zum Ausfahren auf diese großen Paletten und werden zuerst natürlich nach draußen transportiert und dann von draußen über ein großes Tor nach innen, in den Park hinein. Und hier sieht man noch die Zitrone.
Und damit bedanke ich mich bei Susanne Schreiber, Leiterin der Abteilung Kommunikation bei Visit Berlin, und bei Beate Räuber, der Parkbotschafterin, für diese wunderbare Führung durch die Gärten der Welt.
Sehr gerne.
Die Gärten der Welt zeigen, dass Berlin eben nicht nur laut, schnell und urban ist, sondern auch grün und erstaunlich entschleunigt sein kann. Vielleicht ist genau das die größte Überraschung an den Gärten der Welt, dass man Berlin verlässt, ohne die Stadt überhaupt zu verlassen. Zwischen Pagoden, Rhododendren, Teehäusern und Seilbahnfahrten wird hier plötzlich sichtbar, wie unterschiedlich Kulturen Natur gestalten und wie gut all das nebeneinander existieren kann. Leitet die Folge doch jemandem weiter, mit dem ihr auch mal eine Seilbahnfahrt über die Gärten der Welt wagen wollt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Berlin Unboxed.
Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.